NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Syrien und Irak, zwei Kriegsschauplätze im Nahen Osten mit ganz unterschiedlichen Bedingungen. Unsere Korrespondentin erklärt uns gleich die Hintergründe der Lage. Der Europäische Gerichtshof hat die Preisbindung für Medikamente aufgehoben. In Bayern schießt ein sogenannter Reichsbürger auf Polizisten eines Sondereinsatzkommandos. Doch zunächst gehen wir nach Berlin, wo der russische Präsident Putin in diesen Minuten gelandet ist. Krieg in Syrien, Bürgerkrieg im Osten der Ukraine, Sanktionen wegen der Besetzung der Krim, Gesprächsstoff mit dem russischen Präsidenten Putin gibt es ja genug. Doch irgendwie kam bislang kein Gespräch so recht zustande bis heute. Putin trifft die Kanzlerin und auch den Präsidenten der Ukraine Poroschenko sowie auch Frankreichs Staatschef Hollande. Und das heißt, das Thema Ukraine steht im Vordergrund. Christina Nagel aus unserem Hauptstadtstudio, was sind denn die Erwartungen an dieses Treffen?
Die Kanzlerin hat die Erwartungen ja schon mal im Vorfeld sehr, sehr tief gehängt. Sie hat gesagt, Wunder seien da nicht zu erwarten. Das wiederum muss einen jetzt nicht wundern, weil der Minsker Friedensprozess im vergangenen Jahr im Prinzip so gut wie gar nicht von der Stelle gekommen ist. Man redet also immer wieder über dieselben Dinge, den Abzug schwerer Waffen, eine dauerhafte Waffenruhe, Gefangenenaustausch, OSZE-Beobachter, Lokalwahlen. Das wird auch heute wieder so sein. Aber natürlich hofft man, dass wenn die Chefs zusammensitzen, dass da doch noch mal ein neuer Impuls kommt. Das hofft zumindest auch Außenminister Steinmeier. Und er setzt auch darauf, dass es zumindest einen kleinen Fortschritt gibt. Es gibt ja bereits eine Vereinbarung, dass sich die Konfliktparteien an drei Punkten, an denen es immer wieder geknallt hat, von der Konfrontationslinie zurückziehen. Das geht ganz gut. Und eine Möglichkeit wäre, dass man sich heute eben darauf einigt, dass es ein paar Punkte mehr wären. Das wäre dann zumindest ein kleiner Schritt voran.
Also ein kleines Pflänzchen ist zu erkennen. Wer muss sich da eigentlich am meisten bewegen?
Es ist nicht nur Russland allein, auch wenn die sicherlich mehr tun könnten, gerade wenn es darum geht, eine Waffenruhe dauerhaft zu machen. Aber auch die ukrainische Seite muss sich ganz dringend bewegen. Das sagen auch immer alle Vermittler, weil es einfach im politischen Prozess auch vorangehen muss. Es gibt nach wie vor keinen Sonderstatus für den umkämpften Donbass. Es gibt keine rechtlichen Regelungen für die Durchführung von Lokalwahlen. Und, das bestätigen auch die OSZE-Beobachter, beide Seiten verletzen immer wieder die Waffenruhe. Die Krux ist, das spielt natürlich jedes Mal den Hardlinern in die Hände, die dann sagen, jetzt muss erstmal die andere Seite wieder was tun, bevor ich mich bewegen kann. Und so geht der Ball immer hin und her und man kommt tatsächlich nicht vom Fleck.
Putin, Hollande und Poroschenko bei Kanzlerin Merkel in Berlin, da redet man über die Ukraine, das ist klar. Aber wenn man schon mal zusammensitzt, dann gibt es ja auch noch andere Themen auf der Welt. Krieg in Syrien zum Beispiel. Sind Europa und Deutschland in diesem Konflikt eigentlich überhaupt für Russland akzeptierte Gesprächspartner?
Die entscheidende Rolle spielen da sicherlich die Amerikaner, das ist ganz klar. Aber wenn es zwischen den Amerikanern und den Russen gerade mal wieder hakt, wenn da Sprachlosigkeit herrscht, dann sind natürlich die Deutschen und die Europäer als Zwischenhändler durchaus geeignet. Und ich glaube, das gilt besonders für den Aspekt, der auch heute Abend sicherlich eine große Rolle spielen wird. Das ist die humanitäre Hilfe. Deutschland ist da in dieser Region, was eigene Interessen angeht, unverdächtig. Und deshalb werden Hollande und Merkel heute alles daran setzen, um den russischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass es mehr braucht als die 8 Stunden, jetzt sind es ja mittlerweile 11 Stunden Feuerpause, dass es mehr braucht, um da tatsächlich zu helfen. Und vielleicht, das wäre die große Hoffnung, kommt man auch da ein Stückchen weiter.
Am Ende des Tages, des Abends wird es heißen, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, oder?
Das mit Sicherheit, das haben aber auch schon im Vorfeld alle gesagt, dass es gut ist, dass tatsächlich mal wieder direkt und nicht nur telefonisch miteinander gesprochen wird. Da sind sich auch hier alle Parteienvertreter einig. Aber ich glaube, dass es am Ende tatsächlich mehr zu berichten gibt, als nur wir haben geredet. Ich glaube, es gibt mehr, sonst wären die heute hier nicht angereist.
Der russische Präsident Putin ist zu Gesprächen heute Abend in Berlin. Soweit die Einschätzung von Christina Nagel live aus der Hauptstadt. Der russische Präsident also in Berlin, eine Chance, ihm deutlich zu machen, was Europa von ihm erwartet. Putin braucht eine klare Ansage, meint Sabine Stöhr in ihrem Kommentar.
Für einen wie Wladimir Putin gibt es kein Entweder-Oder im Umgang. Dieser Mann bietet ja gar keine klare Angriffsfläche. Er überrascht immer wieder, weil er die Regeln der bisher geltenden Weltordnung bricht und weil er eigene Interpretationen zu allgemeinen Wahrheiten macht. Das bestimmt den Umgang mit ihm. Zum Beispiel sagt er ja, Russland sei auf der Seite des Völkerrechts. Im Ukraine-Konflikt ja noch nicht mal Kriegspartei. Und in Syrien bekämpfe man auf Wunsch der syrischen Regierung nur die Terroristen. Genau diese Bomben aber aber werden im Westen verurteilt, in Russland kaum erwähnt. Stattdessen stellt das Staatsfernsehen heraus, die russischen Bomben seien notwendig. Der Westen dagegen verursache nur Chaos und Zerstörung und im Gegenteil unterstütze die Terroristen. Das Ergebnis? Innenpolitisch steht Russland da als einziger Staat, der erfolgreich ist in dem, was er tut. Das also mal als Beispiel für die unterschiedlichen Wahrheiten. In der Folge heißt das dann, wie kann die eine Seite, nämlich der Westen, von der anderen, also von Putin, fordern, etwas zu unterlassen, was es nach dessen Einschätzung gar nicht gibt. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und es ist nicht nur das. Die Konflikte sind mittlerweile so komplex, gegenseitige Bedingungen miteinander so verstrickt, dass es die Lösung bzw. den Umgang dazu miteinander gar nicht geben kann. Da kommt man jetzt weder nur mit Druck weiter, noch nur mit Schmeicheleien. Um sich hier anzunähern, muss der Westen bei Überlegungen und Gesprächen mit dem russischen Präsidenten beide Weltsichten parallel im Kopf haben. Verurteilen alleine geht nicht. Das nimmt Putin übel. Die Herausforderung, vorsichtiges Ausloten und Herantasten an seine Welt. Denn auch ein russischer Präsident hat seine Schwachstellen. Irgendwo steht auch er unter Druck. Zum Beispiel macht ihm die russische Wirtschaft immer stärker zu schaffen. Das Geld fehlt, er muss schon an Sozialleistungen ran und kürzen. Ein ganz empfindlicher Schritt, bei dem Russen keinen Spaß verstehen. Hier kann der Westen durchaus eine Drohkulisse mit Sanktionen aufbauen und zeigen, dass die Kosten für den Krieg steigen werden. Aber bitte mit eindeutigen Haltungen, konsequent verfolgt. Wladimir Putin ist kein Mann fürs Zögern und keiner für Konsens. Er braucht Verhandlungsangebote kombiniert mit klaren Ansagen. Erst durch Härte nimmt er die Gegenseite ernst. Erst dann wird er seine Politik ändern. Kurzum, es muss geredet werden. Ganz geduldig. Putin zeigt sich ja jetzt auch deutlich gesprächsbereit. Aber große und ganz entscheidend, schnelle Annäherungen sind nicht zu erwarten. Stattdessen ist es die Hoffnung auf die kleinen, langsamen Schritte hin zur Konfliktlösung.
Der Kommentar von Sabine Stöhr im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. In Berlin spricht also der russische Präsident Putin mit der Kanzlerin und in Syrien, da haben die Russen zunächst aufgehört, zusammen mit der russischen Armee die Stadt Aleppo anzugreifen. Mehr noch, eine für morgen angekündigte Feuerpause soll von 8 auf 11 Stunden ausgedehnt werden. EU und UNO hatten die 8 Stunden als zu kurz kritisiert. Und während in Syrien die Waffen erst einmal schweigen, rückt die irakische Armee weiter auf die Stadt Mosul vor, um dort den IS zu vertreiben. Anna Osius berichtet.
Keine Kampfflugzeuge am Himmel, Gott sei Dank. Mit diesen Worten wird ein Sprecher der syrischen Weißhelme in Ost-Aleppo heute zitiert. Die Raketen- und Artilleriebeschüsse dagegen halten offenbar an. Die Menschen hätten immer noch Angst, ihre Häuser zu verlassen, weil sie der Waffenruhe nicht trauten, hieß es von Seiten der Helfer. Seit mehr als 24 Stunden ist die syrische Großstadt Aleppo nun offenbar von Luftangriffen verschont geblieben. Gestern am frühen Morgen hatten die syrischen und russischen Streitkräfte überraschend ihre Angriffe auf Aleppo ausgesetzt. Die eigentliche Feuerpause ist für morgen angekündigt. Regierungsgegnern und Zivilisten solle durch die Waffenruhe die Möglichkeit gegeben werden, den umkämpften Ostteil der Stadt über Korridore zu verlassen, so die syrische Regierung. Schätzungen zufolge leben noch rund 250.000 Menschen im umkämpften Ostteil Aleppos. Die Zivilisten leiden unter mangelnder Versorgung und ständigem Beschuss. Eigentlich waren 8 Stunden Feuerpause für morgen geplant, jetzt erweiterte Russland auf 11 Stunden. Zentraler Streitpunkt zwischen der russischen und syrischen Regierung auf der einen und westlichen Staaten wie Deutschland und den USA auf der anderen Seite ist die Frage, wer eigentlich in Ost-Aleppo als Regierungsgegner kämpft. Russland und das syrische Regime von Machthaber Assad betonen immer wieder, in Ost-Aleppo ausschließlich Terroristen zu bekämpfen, also vor allem extremistische Islamisten. Die Vereinten Nationen und westliche Beobachter dagegen betonen, dass sich unter den Kämpfenden auch viele moderate Regierungsgegner befänden. Der russische UN-Botschafter Vitali Tscherkin betonte in einem Statement: Wir sind der Überzeugung, dass es jetzt äußerst wichtig ist, dass die Staaten, die Einfluss auf die bewaffnete Opposition in Ost-Aleppo haben, ihre Bemühungen verstärken, die moderaten Regierungsgegnern von den Terroristen in Aleppo zu trennen, wie es der UN-Sicherheitsrat fordert. Ob das allerdings praktisch umsetzbar ist, ist völlig offen, zumal die moderaten Aufständischen in Ost-Aleppo das ablehnen. Ein Rückzug sei wie eine Niederlage, hieß es. Die internationale Gemeinschaft steckt in einem Dilemma. Denn innerhalb der syrischen Opposition befinden sich zahlreiche radikale Kräfte. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich in der Region ausgebreitet. Sie zu bekämpfen ist das zweite wichtige Ziel der internationalen Gemeinschaft in Syrien und im benachbarten Irak. Dort läuft seit Montag früh der Sturm auf Mosul, eine Großoffensive, um den IS aus seiner letzten Bastion im Irak zu vertreiben. Heute meldeten die irakischen Streitkräfte weitere Geländegewinne südlich von Mosul. Der IS setzt sich vor allem durch Selbstmordattentäter zur Wehr. Mehrere mit Sprengstoff geladene Autos hätten die Streitkräfte ausschalten können, hieß es. Die größte Herausforderung steht den irakischen Streitkräften und ihren Verbündeten aber noch bevor, der Sturm auf Mosul selbst. Beobachter rechnen mit einem langen und schwierigen Kampf, der Hunderttausende Menschen in die Flucht treiben könnte. Schon jetzt sollen 5000 Menschen vor den Kämpfen im Großraum Mosul auf der Flucht sein. Teilweise wollen die Zivilisten zurück ins benachbarte Syrien, auch wenn die Gefahr dort in keinem Fall geringer ist.
Verschreibungspflichtige Medikamente im Internet bestellen, das ist zwar einfach, hat aber sonst eigentlich keine Vorteile. Weder kann man den Apotheker nach Einzelheiten fragen, noch kann der Hinweise geben. Und dazu kommt noch, es ist nicht billiger als in der Apotheke. Diese Preisbindung hat der Europäische Gerichtshof allerdings heute gekippt. Die nämlich benachteilige die Versandapotheken, sie hätten ansonsten keinen Wettbewerbsvorteil. Ralf Siener berichtet.
Preisbindung beschränkt den freien Warenverkehr und diskriminiert ausländische Apotheken, urteilten die Richter in Luxemburg. In seiner heutigen Urteilsbegründung betonte der EuGH, dass die deutsche Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente
eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung darstellt.
Wenn aber die Preisbindung letztlich eine Mengenbeschränkung beim Arzneimittelexport nach Deutschland bedeutet, dann verletzt diese Preisbindung ein Kernprinzip des grenzüberschreitenden freien Warenverkehrs im europäischen Binnenmarkt. Das Argument, nur die Preisbindung gewähre die Versorgung des ländlichen Raums mit Präsenzapotheken und damit die Notfallversorgung, ließen die Richter in Luxemburg nicht gelten. Die Preisbindung sei EU-vertragswidrig,
da sie nicht geeignet ist, die angestrebten Ziele zu erreichen.
Nämlich das Ziel der flächendeckenden Versorgung mit Medikamenten. Nach Einschätzung der obersten europäischen Richter kann der Wegfall der Preisbindung sogar die bessere Versorgung mit Medikamenten fördern. Durch einen Preiswettbewerb mit den Versandapotheken könnten sich traditionelle Apotheken nämlich zu mehr Leistungen für die Patienten herausgefordert sehen. Zum Beispiel zur eigenen Herstellung von Rezepturarzneimitteln. Es gebe keinen Beleg dafür, dass sich die Zahl der Präsenzapotheken durch die Freigabe der Preise verringern werde, betonten die Richter des EuGH in ihrer Urteilsbegründung. Ein Preiswettbewerb könne zudem den Patienten Vorteile bringen, weil sie dann verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland zu günstigeren Preisen bekommen könnten. Ausgelöst wurde das Urteil durch eine Anfrage des Düsseldorfer Oberlandesgerichtes. Das Düsseldorfer OLG muss nämlich einen Streit zwischen der Deutschen Parkinson-Vereinigung und der Deutschen Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs entscheiden und hat den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg um Entscheidungshilfe gebeten, im Rahmen eines sogenannten Vorab-Entscheidungsersuchens.
Deutsche Parkinson-Vereinigung gegen Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs.
Die Deutsche Parkinson-Selbsthilfeorganisation hatte bei ihren Mitgliedern für eine Kooperation mit der niederländischen Versandapotheke Doc Morris geworben, die für ihre Mitglieder beim Bezug für Medikamente verschiedene Preisabschläge vorsah. Nach Ansicht der deutschen Wettbewerbshüter verstößt dieses Bonussystem gegen die Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente. Doch diese Preisbindung verletzt laut Europäischem Gerichtshof das Unionsrecht. Reagiert der deutsche Gesetzgeber nicht auf das heutige Urteil aus Luxemburg, dann riskiert die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission.
Der Europäische Gerichtshof hat die Wettbewerbsnachteile für Online-Apotheken aufgehoben und die Preisbindung gekippt. Ralf Siener hat es ja gerade berichtet. Jetzt ist die Politik in Deutschland am Zug. Und dort kam das Urteil des EuGH bei Politikern und auch bei Apothekern natürlich gar nicht gut an. Bettina Nutz berichtet.
Es kommt Bewegung in den deutschen Apothekenmarkt und damit in die Preise für Arzneimittel auf Rezept. Daran zweifelt auch in Berlin kaum jemand. Mit dem Urteil der Luxemburger Richter herrscht jetzt zweigeteiltes Recht. Die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente gilt ab sofort nicht mehr für Versandapotheken im EU-Ausland. Offen bleibt aber, ob für die hiesige Apotheke um die Ecke die Tage der garantierten Preise bald ganz gezählt sind. Ein Horrorszenario für die deutschen Apotheker. Sie fürchten die Ausländer. ausländische Konkurrenz.
Sie suchen sich besondere Leistungen, besondere Produkte, besondere Patienten aus, picken sozusagen die Rosinen aus dem Kuchen. Der bleibt dann für die Apotheken in Deutschland übrig und daran werden viele sich verschlucken.
Sagt Friedemann Schmidt, Präsident der Deutschen Apothekerverbände. Er fordert von der Politik unter anderem, den Versandhandel mit Medikamenten auf Rezept zu verbieten. Der zuständige Gesundheitsminister hört die Stimmen wohl. Hermann Gröhe hat sich erst vergangene Woche auf dem Deutschen Apothekertag in München ausdrücklich zu den deutschen Festpreisen bekannt. Jetzt will der CDU-Politiker das Urteil zwar prüfen, klar macht Gröhe aber auch, bewährte Strukturen will er erhalten. Die ortsnahe Arzneimittelversorgung für Patienten, die inhabergeführte Apotheke und er will Kranken nicht zumuten, auch noch Preise vergleichen zu müssen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht das ähnlich, aber
ich sehe in dem Urteil auch eine gute Gelegenheit, die Vergütung der Apotheker noch einmal etwas grundsätzlicher zu überdenken.
So könnte zum Beispiel in Zukunft eine Beratungsleistung besser abzurechnen sein als der Verkauf von Arzneimitteln.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.45 Uhr. Die Festnahme des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr in Sachsen ist ja gründlich schiefgelaufen. Wir erinnern uns, einem Einsatzkommando entwischte der Mann unter den Augen. Schließlich wurde er von syrischen Landsleuten überwältigt und der Polizei übergeben. Doch in der Haftanstalt nahm er sich das Leben. Und damit kann er nun nichts mehr sagen zu seinen Kontakten zum IS oder zu den Anschlagsplänen, die er gehabt haben soll. Ein Häftling nimmt sich im Gewahrsam des Staates das Leben. Da müssen noch viele Fragen beantwortet werden. Der Innenausschuss des Bundestages hat sich heute mit dem Fall beschäftigt. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Eines ist klar, nach dem Selbstmord des mutmaßlichen Terroristen al-Bakr vor einer Woche in der JVA Leipzig werden viele Fragen unbeantwortet bleiben. Zum Beispiel, wer hat ihn bei seinen Anschlagsplänen unterstützt? Woher kam der Sprengstoff und wie eng war der Kontakt zur Terrororganisation IS? Umso wichtiger ist die politische Aufarbeitung, denn dass Fehler bei der Verhaftung und der Unterbringung im Gefängnis gemacht wurden, ist offensichtlich. Doch wer trägt die Verantwortung? Bundesamt für Verfassungsschutz und der Generalbundesanwalt bekamen heute vom gesamten Innenausschuss ein relativ gutes Zeugnis ausgestellt. Nicht nur vom CDU-Mann Armin Schuster.
Es hat einen kapitalen Anschlagsversuch nicht gegeben, weil insbesondere Verfassungsschutz und auch die Polizei das verhindern konnten. Das darf man bei aller Kritik, glaube ich, nicht hinten anstellen.
Auch Linke und Grüne stellten fest, weder haben die Verfassungsschützer Informationen zu dem mutmaßlichen syrischen Terroranhänger zurückgehalten, noch hat der Generalbundesanwalt zu spät den Fall an sich gezogen. Allerdings wäre heute mehr Zeit zum Nachfragen gewesen, wüsste der Grüne Konstantin von Notz noch gerne,
wie das Bundesamt für Verfassungsschutz diese Informationen teilt, wann welche Informationen bei wem aufgetaucht sind und wie das dann ordentlich zusammengetragen wird, dass tatsächlich alle eine aktuelle Gefährdungseinschätzung geben können. Da habe ich immer noch Nachfragen und ich glaube, das muss optimiert werden.
Mit Rücktrittsforderungen in Richtung Sachsen hielten sich Grüne, Linke und die CDU sehr zurück. Deutlicher wurde da der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka.
Es hat Fehler und Pannen gegeben, die mich nach wie vor fassungslos machen. Die alleinige Verantwortung für diese Fehler und Pannen liegen im Freistaat Sachsen.
Armin Schuster von der CDU nimmt seine Parteikollegen in Sachsen in Schutz. Fehler seien gemacht worden, diese würden aber kompromisslos aufgearbeitet. Viel wichtiger sei es jetzt, einen bundeseinheitlichen Umgang mit mutmaßlichen Terrorhäftlingen in den deutschen Gefängnissen zu schaffen.
Dass man in Sachsen keine Videoüberwachung hat und dass das Mindestmögliche die 15-minütige Überwachung war, die der Anstaltsleiter auch angeordnet hat, das muss politisch diskutiert werden. In Bayern oder Baden-Württemberg wäre das so nicht passiert, weil da Videoüberwachung möglich gewesen wäre.
Was bedeutet, der Fall al-Bakr ist weiterhin auf der Tagesordnung des Bundestages.
Der Ausstieg aus der Kernkraft ist ja beschlossene Sache. Da gibt es kein Zurück mehr, auch wenn sich manch einer das vielleicht wünschen würde. In 6 Jahren ist also Schluss. Und dann stehen abgeschaltete Atommeiler in der Gegend herum, die nicht einfach abgerissen werden können, ganz zu schweigen von dem ganzen Strahlenmüll. Um das alles sicher für eine halbe Ewigkeit zu verpacken, da braucht es ein Endlager. Das gibt es aber noch nicht. Was es aber seit heute gibt, ist ein Plan der Bundesregierung, was die Atomkonzerne für die Endlagerung zahlen sollen. Gut 23,5 Milliarden Euro. Das soll reichen. Jens Wiening berichtet.
Es ist ein Kompromiss, parteiübergreifend gefunden und trotz Bauchschmerzen, selbst der grüne Umweltexperte Oliver Krischer trägt ihn mit.
Das ist keine schöne Lösung, das ist eine Notoperation, 10 Jahre zu spät, aber es ist eine richtige Lösung.
Sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. 23,5 Milliarden Euro, das sollen die Atomkonzerne für die Zwischen- und die Endlagerung des Atommülls bezahlen. 10 Jahre haben die Energieunternehmen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW maximal Zeit. Dann muss der Gesamtbetrag in einem staatlichen Fonds liegen. Und die Konzerne haben sich von allen Folgekosten freigekauft. Der Bund trägt die alleinige Verantwortung für den Atommüll.
Das ist auch richtig so. Für den gefährlichsten Atommüll der Welt muss klar der Staat die Verantwortung haben. Und er hat heute nicht nur die Verantwortung, sondern künftig auch die finanzielle Sicherung.
Sagt der Grüne Jürgen Trittin. Der ehemalige Umweltminister hat den parteiübergreifenden Kompromiss mit ausgehandelt. Bleibt nur die Frage, reicht das Geld? Denn bis heute wurde nicht mal ein Endlager gefunden.
Ich halte das für richtig und auch für die richtige Zahl. Der Staat hat aber jetzt auch die Verpflichtung, so schnell wie möglich mit Endlagerentscheidungen fertig zu werden. Es kann nicht sein, dass über 50 Jahre Endlager gesucht werden. Dann könnte es passieren, dass die Beträge nicht ausreichen.
Sagt Michael Fuchs von der CDU. Fakt ist, die Politiker standen mächtig unter Handlungsdruck. Die Konzerne haben zwar Rücklagen gebildet für die Entsorgung des Atommülls, es bestand aber die Gefahr, dass das Geld verloren geht.
Was nützt mir eine Konzernhaftung in 50 oder 70 Jahren, wenn diese Konzerne dann überhaupt nicht mehr existieren? Und dieser Fall ist ja real. Wir erleben ja die Zellteilung bei RWE und E.ON. Die Unternehmen existieren ja jetzt schon nicht mehr so wie vor 2, 3 Jahren. Mit Sicherheit wird es sie in 50 Jahren nicht mehr geben. Dann halte ich es für den richtigen Weg, dass wir jetzt sagen, wir lassen uns das von den Unternehmen bezahlen. Wir wenden das Verursacherprinzip an, dass das Geld jetzt in den Fonds eingezahlt wird, damit es später dann zur Verfügung steht, wenn das lange Ende der Atomindustrie kommt.
Sagt der Grüne Oliver Krischer. Es bleibt also letztlich ein Restrisiko, ob das Geld tatsächlich ausreicht. Die Konzerne selbst haben jetzt zumindest Planungssicherheit und ihnen bleiben noch Milliarden an Rücklagen. Die brauchen sie nämlich für die Stilllegung und den kompletten Abbau der Atomkraftwerke. Dafür sind sie allein verantwortlich und müssen alle Kosten tragen. Trotzdem, es gibt noch jede Menge Gesprächsbedarf, denn es gibt noch über 20 Klagen von den Energiekonzernen gegen die Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es heute:
Und neben diesen gesetzlichen Vereinbarungen werden wir auch noch vertragliche Vereinbarungen mit den Unternehmen schließen. Und da beginnen jetzt die Gespräche.
Der Deal ist also noch nicht komplett in trockenen Tüchern. Aber wenn alles glatt geht, soll das Gesetz im Februar 2017 in Kraft treten.
Sie lehnen die Bundesrepublik Deutschland und deren Verfassungsorgane ab. Sie machen sich ein eigenes Geschichtsbild und nennen sich Reichsbürger. Nun könnte man sagen, interessante Idee, etwas spinnert aber, lass sie doch. Allerdings sind diese Reichsbürger äußerst aggressiv. Sie machen Finanzämtern, Gerichten und Polizisten das Leben schwer mit ihren historischen Ansichten. Und wenn so jemand bewaffnet ist, dann könnte eine gewisse Gefahr von ihm ausgehen. So dachte sich das auch das Landratsamt im Bayerischen Roth und wollte einem Reichsbürger die legalen Waffen abnehmen. Der 49-jährige Jäger schoss aber sofort auf die anrückenden SEK-Beamten. Er verletzte einen von ihnen lebensgefährlich, 3 weitere trugen ebenfalls Verletzungen davon. Andreas Schuster mit Einzelheiten.
In Bayern dürften die sogenannten Reichsbürger bisher eher den wenigsten ein Begriff gewesen sein. Das hat sich mit dem heutigen Tag geändert.
Hier haben wir jetzt natürlich eine für uns in Bayern bislang so nicht gekannte Eskalation. Und das bedeutet aus meiner Sicht ganz eindeutig, dass wir seitens des Verfassungsschutzes jetzt alles, was an Reichsbürgern in Bayern unterwegs ist, noch schärfer im Blick nehmen müssen.
Sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Denn auch der 49-Jährige, der am frühen Morgen in seiner Wohnung in Georgensgmünd südlich von Nürnberg auf SEK-Beamte geschossen und die teils schwer verletzt hat, ist der Bewegung zuzuordnen. Eine Bewegung mit teils kruden Ansichten.
Es wird hier teilweise der Fortbestand des Deutschen Reiches aus den 20er oder 30er Jahren behauptet. Es wird eine Exilregierung des Deutschen Reiches fingiert. Und damit zugleich vor allen Dingen die Legitimation auch aller staatlichen Behörden, vom Finanzamt über Gerichte bis zur Polizei, in Frage gestellt und bestritten.
Ein Teil der Reichsbürgerbewegung wird auch dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Ob das auch für den 49-Jährigen aus Georgensgmünd gilt, ist noch nicht endgültig geklärt. Unabhängig davon ist eine Debatte entbrannt, ob die bayerischen Behörden die Reichsbürger möglicherweise in ihrem Gefährdungspotenzial völlig falsch eingestuft haben. So sieht es jedenfalls ein Extremismusexperte der bayerischen SPD. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann streitet das ab. Man habe die Reichsbürger beim Verfassungsschutz bereits seit längerem im Blick.
Und wir werden natürlich das heutige Vorkommnis zum Anlass nehmen, noch einmal sorgfältig zu überprüfen, inwieweit Mitglieder dieser Reichsbürgerbewegung im Waffenbesitz sind.
Eine Ankündigung, die der deutschen Polizeigewerkschaft gefallen dürfte. Sie forderte bereits in einer schriftlichen Reaktion auf den Vorfall von Georgensgmünd ein entschlosseneres Vorgehen der Behörden gegen die Reichsbürger, auch bei legalem Waffenbesitz. Der Landesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Hermann Benker lobte in diesem Kontext das Vorgehen des zuständigen Landratsamtes in Roth. Schusswaffen gehören nicht in die Hände von Extremisten und politischen Wirrköpfen, so Benker. Das Landratsamt in Roth hatte offenbar eine Art Vorahnung, dass von dem Mann eine Gefährdung ausgehen könnte. Es hatte das SEK angefordert, weil der 49-Jährige sich allen bereits mehrfach erfolgten Versuchen widersetzt hatte, ihm seine über 30 Waffen und die Waffenscheine abzunehmen. Der 49-Jährige Reichsbürger hatte bei dem Zugriff am Morgen sofort das Feuer eröffnet. Einer der Polizisten wurde sogar lebensgefährlich verletzt. Er wurde noch am Morgen notoperiert.
Der Zustand ist inzwischen eher stabil, aber nach wie vor durchaus lebensgefährlich.
Morgen soll der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.
Erst vor wenigen Wochen, da haben wir über das Ende eines einzigartigen Experimentes in der europäischen Raumfahrt berichtet. Die Raumsonde Rosetta war auf dem Kometen mit dem Spitznamen Shuri gelandet, um dort die letzte Ruhe zu finden, neben dem Landegerät Philae, das dort bereits vorher abgesetzt worden war. Eine beeindruckende Leistung der Astroingenieure, denn der Flug zum Kometen dauerte 10 Jahre. Und heute Abend, da können wir bereits wieder Zeuge einer europäischen Weltraummission werden, der Landung auf dem Mars, nämlich der Glorenzen in Darmstadt. Die Sonde Schiaparelli wird dort erwartet. Ist sie denn bereits gelandet?
Die Sonde ist gelandet. Vor ziemlich genau 2 Stunden ist sie auf dem Mars dort aufgesetzt. Sie hat hier so einen 6-minütigen Höllenritt durchzustehen durch die dichte Marsatmosphäre. Ist mit über 20.000 Kilometern pro Stunde in diese Marsatmosphäre eingedrungen, wurde dann abgebremst, viel Reibungshitze. Dann gab es noch Bremsfallschirme, also kleine Bremsdüsen. Letzten 2 Meter hat man sie auf den Mars fallen lassen, aber da gab es so eine Knautschzone. Man hat von der Erde aus mit Radioteleskopen in Indien ein bisschen diesen Ritt durch die Atmosphäre verfolgen können. Es brach dann aber kurz vor dem Aufsetzen der Kontakt ab. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass mit der Landung wirklich was schiefgegangen ist, aber auf jeden Fall, was man schon mal weiß, und das freut ja auch die Ingenieure, die Kapsel ist in die Atmosphäre eingetreten, hat zumindest einen Großteil der Landung absolviert. Ob es wirklich ein ganz großes Happy End ist, das wird man erst mit weiteren Daten in etwa einer Stunde erfahren, wenn dann eben Raumsonden am Mars, die das aufgenommen haben, das zur Erde funken.
Ja, da ist also schon genügend los dort oben, viele Geräte sind bereits da. Was soll Schiaparelli denn nun noch zusätzlich tun?
Schiaparelli ist jetzt nur noch eine Wetterstation, soll ein bisschen den Mars angucken. Bei Schiaparelli ging es einfach darum, zu proben, wie kommt man durch die Marsatmosphäre, wie kann man heil aufsetzen. Und dann leider macht man nicht mal Bilder. Man war so geizig bei Europas Weltraumbehörde oder hielt es für so unwichtig bei der ESA, dass man dieser Landekapsel nicht mal eine schöne Kamera mitgegeben hat. Die hat nur eine Schwarz-Weiß-Kamera an Bord, hat während des Ritts durch die Atmosphäre ein paar Fotos aufgenommen, die Ingenieure brauchen, um die Landestelle zu identifizieren. Aber leider wird es, selbst wenn man heile gelandet ist, wird Europas Marslander kein wunderschönes Mars-Panorama liefern. Also hier ging es wirklich nur um das Erproben von Technologie.
Ja, wer das Mars-Panorama will, der hat ja noch andere Möglichkeiten, das zu sehen. Nun wollen ja alle dorthin zum Mars, die Amerikaner, die Chinesen. Was gibt es da zu sehen, zu finden?
Ja, der Mars ist eben so faszinierend, weil er früh mal wärmer war, er hat auch Wasser, man sieht es, ausgetrocknete Flussbetten, es gibt Wassereis, es gibt so einen Permafrostboden und das Interessante ist natürlich, ja, ist da vielleicht irgendwie Leben, kann man da das Leben aufspüren? Das ist ja auch der zweite Teil dieser ExoMars-Mission von heute. Es gab ja nicht nur diesen Lander, sondern die Raumsonde, die in den nächsten Jahren die Atmosphäre des Mars indirekt auf indirekte Lebensspuren untersuchen soll. Diese Raumsonde ist vor einer halben Stunde eben erfolgreich in eine Umlaufbahn eingekehrt, hat auch hier die Daten Daten schon zur Kontrollzentrum gefunkt. Das heißt, hier ist man sehr erfreut darüber, dass dieser Teil der Mission auf jeden Fall gut funktioniert hat. Und dann hat eben Mars dieses Jahr diesen Reiz, den er schon immer hatte, bewohnt. Früher denken Sie an die kleinen grünen Männchen, von denen reden wir natürlich nicht, nur von den kleinen grünen Mikroben. Und deswegen hat Mars, ein insgesamt doch erstaunlich erdähnlicher Planet, so viel Reiz. Wissenschaftlich jedenfalls, all diese Visionen und das Gedröhne von manchen privaten Raumfahrtfirmen, von Elon Musk, dass man da irgendwie große Zivilisationen aufbauen will, man will auswandern, das ist natürlich ein bisschen Science-Fiction, das ist alles Märchen weltweit draußen. Wissenschaftlich ist der Mars interessant, weil er tatsächlich der Ort sein könnte, wo man das erste Leben außerhalb der Erde nachweist.
Nun ist dieses Schiaparelli-Projekt ja eine Koproduktion der Europäer mit Russland. Wie verlief eigentlich diese Zusammenarbeit? Besser als auf der Erde?
Die verlief viel besser als auf der Erde. All die Erschütterungen hier unten spielen im Weltraum keine Rolle, weder auf der Raumstation noch eben hier beim Mars. Man ist ja ein bisschen zum Glück gezwungen worden auf europäischer Seite. Ursprünglich hatte man mit der NASA zusammen dies machen wollen. Da ist die NASA einfach aus Finanzgründen abgesprungen. Hat man die Russen sehr geschickt mit angeworben, man hat sie Zusammenarbeit gefunden. Das funktioniert sehr gut, hoffentlich auch noch für den nächsten Teil. Es muss eben noch dieser Rover, der große ExoMars Rover kommen. Der soll in 4 Jahren dann besser landen auf Mars, als es Schiaparelli getan hat. Und der soll dann wirklich vor Ort nach Leben suchen. Dann wäre die ExoMars-Mission ein ganz, ganz großer Wurf von Russen und Europäern.
Auf dem Mars wird die europäische russische Raumsonde Schiaparelli erwartet. Sie ist bereits gelandet. Informationen waren das live aus Darmstadt von Dirk Lorenzen. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Sie können uns im Internet nachhören und nachlesen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.